SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute mit Wolfgang Heim.
In Berlin werde ich zum Trinker und zum Hurenbock. Dieses geflügelte Wort gilt nicht mehr, denn Wolfgang Kubicki ist längst in einer viel seriöseren Rolle in Berlin angekommen. Für die FDP besetzt er das Amt des stellvertretenden Bundestagspräsidenten. Als Wolfgang Kubicki kurz nach dem Dreikönigstreffen 2019 bei uns in SWR 1 Leute war, ging es auch um eine existenzielle Krise, in die er Mitte der 90er Jahre geraten war. Es ging um illegale Geschäfte einer Mülldeponie, es ging um seine Person als Anwalt und es ging um die Falschmeldung, Kubicki mit Haftbefehl gesucht.
Ich kam auch von der Veranstaltung nach Hause. Es gab jeden Tag Artikel, gerade in meiner Heimatzeitung. Und es gab jeden Tag Trommelfeuer darauf, dass ich das Land falsch beraten hätte, dass Gebührenüberhebung da war, dass ich Interessenkonflikte hätte, weil der Inhaber eines der Firmen, die beteiligt waren, auch FDP-Mitglied war und. Nach 30 Tagen komme ich nach Hause, schalte Mitternacht den Fernseher ein, NTV meldet mit der Leiste Haftbefehl gegen Kubicki. Was rechtlich schon Quatsch war, weil ich ja als Abgeordneter Immunität genossen habe und der Haftbefehlsantrag sich gar nicht auf meine Person bezog, sondern darauf, dass Unterlagen herausgegeben werden sollten. Aber
trotzdem macht das was mit einem, wenn man das im Fernsehen sieht.
Das macht nicht was mit einem, sondern sagen Sie, meine Frau war schon im Bett, dann sagen Sie sich, die stehen morgen früh auf und lesen Haftbefehl gegen Kubicki, meine Mutter fällt tot um, weil sie sagt, was ist da, die hat ja auch das mitbekommen. Und haben mir gedacht, das muss ein Ende haben. Das hat aber nur ein Ende, wenn du nicht mehr da bist. Das hat ja mein gesamtes soziales Umfeld auch berührt. Meine Freunde, meine Kanzlei, meine Mitarbeiter, meine Beschäftigten und so weiter. Und das muss aufhören. Und dann war die Idee, das ist ganz merkwürdig, wie das Gehirn so funktioniert. Die Idee war, jetzt gehst du ins Wasser. Und dann sagt die andere Hälfte des Gehirns, eine gute Idee, aber das Wasser ist zu kalt. Und das war kein Strick da, keine Pistole, sondern dann sagt die eine Hälfte des Gehirns, leg hier einfach mal schlafen und morgen früh ist auch noch ein Tag. Dann gehen sie nach einer Stunde ins Bett mit dem Bewusstsein, du willst dich eigentlich umbringen. Aber andererseits, wenn sie am nächsten Morgen aufwachen, dann sagen sie, ist die Welt anders, weil es nicht mehr dunkel ist, die Sonne scheint und wir werden damit fertig.
Wie sind Sie aus dieser existenziellen Krise rausgekommen?
Dankenswerterweise durch Freunde, die man wirklich Freunde nennen kann. In einer solchen Situation stellen sie fest, dass sie viele Menschen kennen, die an ihrer Seite sind, solange sie aus ihrer Sicht was Bedeutendes sind oder ihnen irgendwie bedeutend helfen können. Aber es konzentriert sich auf ganz wenige Menschen, wenn sie gefordert sind. Mein Nachbar, der beispielsweise eine Party machte und mehrere Leute ihm gesagt haben, sie kommen nicht, wenn ich komme, und dann hat er gesagt, dann bleibt ihr weg. Der Inhaber eines Restaurants, der bedrängt wurde, man solle mir ein Verbot erteilen, der hat gesagt, mache ich nicht, und wenn ihr nicht mehr essen wollt, bei mir ist es auch egal. Und ein kleiner Kreis persönlicher Freunde und meine Frau, die auch als Anwältin eben eine tragende Säule war. Und meine Partner, die gesagt haben, das kriegen wir alles hin, keine Sorge, das halten wir durch. Und sie merken wirklich, dass es darauf ankommt, in solcher Situation auch Solidarität zu erfahren. Nicht? Keiner ist alleine groß.
Würden wir die Atemluft, die wir am Tag verbrauchen, sammeln, kämen wir auf den Inhalt von 100 Badewannen. Das heißt, unsere Lunge ist zum einen leistungsstark, zum anderen stark beansprucht. Stichwort Feinstaub, Stichwort Ozon. Der Internist und Pneumologe Karl Michael B. war in diesem Jahr Leutegast von Nicole Köster und sprach auch über den Zusammenhang zwischen Lungenerkrankungen und psychischen Problemen.
Es gibt diesen Zusammenhang zwischen COPD und Depression, aber auch bei Asthmatikern stellen wir gehäuft eine Neigung zur Depressivität fest. Und wir untersuchen momentan, ob das Ganze ja im Grunde genommen Ursache oder Folge des einen oder des anderen ist oder ob das beides einer gemeinsamen Quelle möglicherweise entspricht.
Haben Sie da auch schon Behandlungsmethoden erforscht? Wo geht das hin?
COPD-Patienten beispielsweise können durch bestimmte Techniken, Entspannungstechniken, auch Meditation, Tai Chi und solche Sachen sowohl eben Symptome einer Depression bessern, als auch Symptome einer COPD bessern. Oder Waldspaziergänge beispielsweise heben nicht nur die Stimmung, sondern sie wirken auch bei bestimmten Atemwegserkrankungen.
Heißt aber, bei Erkrankungen der Lunge muss man grundsätzlich auch erstmal drauf gucken, ist es etwas, was durch Umwelteinflüsse bedingt ist oder ist es etwas, was durch psychische Einflüsse bedingt ist?
Also es gehört immer das ganze Bild dazu. Man muss im Grunde genommen sich anschauen, welche Umweltfaktoren gibt es, aber auch, was ist das gesamte Umfeld. Und da ist eben auch die psychische Komponente sehr wichtig, bei jeder chronischen Erkrankung.
Ist dann eine Diagnose per Videochat sinnvoll, wie sie ja jetzt auch inzwischen angeboten wird?
Also das mag manchmal sinnvoll sein, um große Entfernungen zu überbrücken, wenn eben beispielsweise ein Facharzt oder generell ein Arzt nicht verfügbar ist. Ich bin ansonsten aber kein großer Fan davon. Also Sie müssen einen Patienten vor sich sehen, und zwar dreidimensional. Gute Kliniker, erfahrene Ärzte sehen am Gesicht eines Patienten beispielsweise, ob jemand wirklich ernst krank ist oder weniger. Das können Sie nicht am Videoschirm.
Also, naja, das Gesicht sehe ich da ja auch.
Aber Sie sehen nicht die Schattierung, die Farben. Sie können die Auflösung des Bildschirms, kann schlecht sein. Das funktioniert nicht. Sie können auch einen Patienten nicht abhören beispielsweise oder ihn betasten, sonst was. Das funktioniert alles nicht. Insofern, in Ausnahmefällen ja, aber generell sollte man daraus, glaube ich, keine Geschichte machen.
Best of Leute 2019, jetzt mit Nicole Köster und der Ärztin Christina Hähnel. Frau Hähnel ist bundesweit bekannt geworden, weil sie nicht nur für die Abschaffung des sogenannten Abtreibungsparagraphen kämpft, sondern sich auch vor Gericht verantworten musste, weil sie auf ihrer Website über die Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs informierte. Damit, so der Vorwurf, hätte sie verbotenerweise Werbung gemacht. Christina Hähnel erfährt neben Hass und Häme im Netz auch viel Unterstützung. In jedem Fall ist sie zu einer öffentlichen Person geworden.
Ich habe eine steile Lernkurve hinter mir jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Es bleibt halt wenig Zeit. Ich musste lernen, mich zu arrangieren mit diesem neuen Leben, dass ich eben ständig auch Pressetermine habe, dass Dinge so politisch auch wichtig zu entscheiden sind, wie gehe ich da vor, Presseerklärung, offene Briefe an die Kanzlerin, ja, wer rechnet denn mit sowas in seinem Leben? Die Zeit für die Enkel halt vor allem ist leider sehr, sehr kurz und begrenzt, aber es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ich mein Leben weiterführe. Und ich habe jetzt eben auch wieder entdeckt, ich muss einfach meinen Sport machen.
Sie sind in der Nationalmannschaft der Altersgruppen im Triathlon.
Ja, das heißt, bin ich für Sie kurz jetzt reingeraten, und ich will dann eben, dieses Jahr habe ich mich jetzt für die Weltmeisterschaft in Lausanne angemeldet, und da muss ich einfach trainieren, sonst geht das einfach nicht. Letztes Mal war ich auf dem letzten Platz auf der Europameisterschaft, wenn es dann so der vorletzte wird, das ist schon ein tolles Ziel, und ich freue mich einfach auf die Gemeinschaft und auf den Sport.
Ja, viel Glück dafür. Können Sie denn tatsächlich Abstand nehmen, wenn beispielsweise eine Richterin dann im Verfahren erklärt, die Frauen können Entscheidungen nicht treffen, wenn sie dann schwanger sind, weil der Hormonhaushalt ja völlig durcheinander geraten ist?
Das war eine ganz besondere Situation, als die Richterin das sagte. Und ich saß da, war frisch verurteilt. Ich hatte ja am Anfang wirklich noch immer auf einen Freispruch gehofft. Da war ich noch nicht so an der Stelle, wo ich jetzt denke, jetzt muss das beim Bundesverfassungsgericht geregelt werden. Und wie sie dieses Argument der Abtreibungsgegner brachte mit den hormonellen Störungen. Frauen müssen vor sich selbst geschützt werden, weil sie in der Schwangerschaft nicht mehr entscheiden können. Da ist mir doch einiges irgendwie so aus dem Gesicht gefallen. Draußen johlten die Kundgebungsfrauen, die noch vor der Tür standen, nicht reingekommen waren in den Prozess. Und die hatten mitbekommen, dass ich verurteilt werde. Und drin spricht die Richterin im Jahr 2017 in Deutschland solche Worte. Das konnte ich nicht verstehen. Das war schon so ein surrealer Moment, muss ich sagen. Und es bedeutet ja, eine Frau, die schwanger ist oder stillt, die hat ja auch Hormone in sich, die wird entmündigt, dann muss ich ihr den Führerschein entziehen, dann darf die kein Auto kaufen, kein Haus, kein nichts. Also was ist das denn für ein Denken über Frauen? Das geht doch nicht.
Tabus sind quasi mein tägliches Brot, sagt Jael Adler, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und Ernährungsmedizinerin. Und oft dann in den Medien, wenn es um Dinge geht, die vielen Menschen peinlich sind. Und so ging es im Gespräch mit Nicole Köster eben auch um Inkontinenz, Mundgeruch und Blähungen.
Gerade Frauen haben damit ein Riesenproblem, zu pupsen, auf die Toilette zu gehen. Ich selber habe das Problem mal gehabt, als ich junge Frau war und auf Liebesreise mit meinem damaligen jungen Partner ging. Und wir sind in Paris im Hotel gewesen und ich konnte einfach 3,5 Tage nicht auf die Toilette. Und ich habe mich so schlecht gefühlt und war so neidisch auf meinen Partner, der immer so gepflegt, nach dem Frühstück, ganz in Ruhe, ausgiebig, alles voll geräuchert. Geräusche waren dem auch egal. Und ich habe das dann anderen Frauen erzählt und die sagten dann, ja, du musst dann Streichholz anzünden, ne, damit das natürlich höchstens nach Höllenfeuer, aber nicht nach dem riecht, was da stinkt.
Aber der Furz brennt ja auch, oder?
Ja, bloß nicht zu nah rangehen, Sie haben recht. Oder schick den Typen doch joggen oder mach den Fernseher an. Oder die gehen dann teilweise, schicken sie den Mann schon ins Hotelzimmer und sagen, sie müssen noch eine E-Mail beantworten und gehen aufs Hotelklo im Restaurant daneben. Ja? Das heißt, Frauen haben da ein wahnsinniges Thema mit und das ist anerzogen. Aber wer es halt einhält, der kriegt dann auch Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut.
Ist ja am besten oft die Dinge mit Humor wahrzunehmen und was bei Ihnen auch zu lesen ist, es ist völlig normal, ein gesunder Mensch hat wohl 10 bis 20 Blähungen am Tag.
Genau, aber man muss es eben auch nicht, wir müssen das jetzt nicht voneinander machen, aber wir sind uns nicht böse, wenn es dann doch mal passiert und wir lachen uns auch nur kurz an und nicht aus.
Das ist ganz wichtig, aber es ist ja vielleicht auch ein Hinweis, wenn es häufiger passiert, auf mögliche Krankheiten. Da weisen Sie ja auch darauf hin.
Als Hautärztin habe ich viele Leute, die mit der Fragestellung zu mir kommen, ob sie eine Nahrungsmittelallergie haben. 20% der Menschen denken das, nur 3% haben aber das wirklich und das kann man auch im Blut nachweisen, wenn. So, also muss ich mich damit zwangsläufig beschäftigen, also schicke ich die mal zum Gastroenterologen und dann wird ausgeschlossen, dass sie einen Krebs haben oder eine schwere Entzündung im Darm. Und was ist es dann sonst? Warum haben die Leute diese Probleme? Durchfall, Verstopfung, Blähung? Viele von uns haben Reizdarm. Und das ist eigentlich fast ein Zivilisationsphänomen. Das liegt auch daran, dass die Darmflora verschoben ist, dass wir Kost essen, die nicht mehr steinzeitmäßig ist. Also nicht mehr nur Fasern, Saaten, Gemüse, ne? So wo die Darmbakterien auch was zu essen bekommen.
Also das würde helfen, höre ich daraus, das, oder?
Ja, genau. Also so diese Kost, die wir heute haben, also fermentierte oder industriell veränderte Nahrungsmittel, also Mehl, ne, das nur noch weiß ist und keinen Vollkornanteil hat, Zucker, Kuhmilch, Fastfood mit den gehärteten Fetten, zu viel Salz, Pestizide, auch Antibiotika, Konservierungsmittel im Essen, all das macht unsere Darmflora kaputt. Und wir sehen das, wenn wir diese Analyse in dem Stuhl machen, dass die Darmflora verschoben ist. Und wenn wir das reparieren, dann wird der Reizdarm unter anderem auch besser.
Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Was ist uns wichtig und worauf wollen wir unter keinen Umständen verzichten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Professor Jutta Almendinger. Sie ist eine der führenden deutschen Soziologinnen. Sie leitete das Institut für Arbeitsmarktforschung in Nürnberg und sie ist aktuell die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Anfang Februar war sie in Leute zu Gast bei Nicole Köster.
Das ist im Übrigen auch eine der ganz zentralen Ergebnisse dieser Vermächtnisstudie, dass die Leute sagten, die Erwerbstätigkeit ist mir wichtig. Dann dachte ich schon, naja, also das kann jetzt ja nicht so eine große Überraschung sein. Aber es ist nicht maßgeblich das Geld, weil wenn ich dann frage, wären Sie auch erwerbstätig, wollten Sie es auch sein, wenn Sie das Geld gar nicht bräuchten, dann sagen 70% ja, auch dann, weil ich andere Leute treffe, so wie ich heute das Vergnügen habe, Sie zu treffen.
Das ist ja bei den Streiks inzwischen auch schon so, dass nicht nur um mehr Geld gestreikt wird, sondern auch um mehr Lebenszeit. Aber dieses Beispiel, was Sie gerade nennen, es geht ja mehr in Richtung Homeoffice. Sie sagen aber, gerade die Begegnung am Arbeitsplatz ist so wichtig. Also wie kann man da Trends brechen und darauf aufmerksam machen?
Homeoffice ist für bestimmte Zeiten gut, der Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege, Arbeit und Kindern. Aber mir vorzustellen, nur im Homeoffice zu sein, und deshalb gibt es solche Regelungen auch im Wissenschaftszentrum nicht, die können das gerne mal einen Tag machen, vielleicht auch zwei. Alles, was darüber hinausgeht, nimmt mir ehrlicherweise auch kreative Kräfte des Zusammengehens. Es nimmt mir die Bereitschaft, wenn jemand länger krank ist oder Elternzeit nimmt, dafür auch einzuspringen. Also es nimmt Solidarität. Und von daher muss man damit, wie auch mit Crowdworkern und anderen jetzt in der neuen digitalen Gesellschaft stehenden Arbeitsformen, vorsichtig umgehen und immer sich die nicht gewünschten Nebenwirkungen mit anschauen.
Da werden noch ganz viele Herausforderungen natürlich kommen, auch im Wandel des Arbeitsmarktes. Wenn Sie jetzt nochmal auf die Wünsche gucken und auf die Hoffnungen auch dieser neuen Generation und der nächsten Generation, was ist da ganz besonders? Was haben Sie in der Vermächtnisstudie ausmachen können?
Das Allerwichtigste ist für die Menschen tatsächlich, neben dem familiären einen zweiten Bereich zu haben, wo sie sich zeigen können, wo sie sich entwickeln können, wo sie den Eindruck haben, hier kann ich mich auch irgendwo reiben. Hier habe ich einen zweiten Platz, ein Stück eigenes Leben, wie es Elisabeth Begernsheim ausgedrückt hat.
Best of Leute 2019. Jetzt mit meinem Mann, der aus Moosberg bei Leinfelden-Echterdingen kommt, der bei 1,74 Meter Körpergröße plus minus 70 Kilo auf die Waage bringt und der inzwischen mit seinen 30 Jahren einer der weltbesten Ringer ist. Frank Stäbler kämpft im griechisch-römischen Stil und er hat 3 Weltmeistertitel geholt. Nicole Köster erzählte er, welcher Titel der schönste und welcher der schwierigste ist.
Es ist viel, viel schwieriger, Weltmeister wieder zu werden als zum ersten Mal. Und Da musste ich erstmal damit umgehen, aber ich glaube, mit der Zeit ist mir ganz gut gelungen.
Ja, bei Musikern sagt man immer, das zweite Album ist immer das schwerste, gerade wenn der Hype so groß war. Wie war der zweite Kampf, wie war der dritte? Bei dem dritten haben vielleicht einige noch im Kopf, da haben sie gekämpft in Ungarn gegen den Lokalmatador. 8000 Menschen in der Halle, die für den anderen gejubelt haben. Wie schwierig ist es dann, da die eigene Stärke auch nochmal rauszuziehen?
Ja, es war eine unglaubliche Herausforderung. Und ich konnte diesen Kampf gewinnen durch eine mentale Stärke, weil ich habe mir den Kampf schon Monate davor so vorgestellt. Ich habe immer, darauf habe ich hintrainiert, jede einzelne Trainingseinheit habe ich gesagt, es wäre ein Traum im eigenen Land gegen den Lokalmatador vor ausverkauftem Stadion der Außenseiter zu sein und dann die Welt zu erschüttern und es trotzdem zu schaffen und der ganzen Welt zu beweisen, dass es doch möglich ist, auch wenn keiner dran glaubt. Und das hat mich angespornt und ich konnte diese negative Ausgangssituation in positive Energie für mich umwandeln. Und ich bin da stolz drauf, dass es echt so geklappt hat, wie gewünscht.
Wie funktioniert das denn? Das sind immer so schöne Floskeln. Ja, ich konnte das umwandeln und dann ist es mir gelungen. Das kann man hinterher natürlich gut erzählen. Aber wie war das in den Momenten des Trainings? Es gab auch Situationen, zum Beispiel WM-Viertelfinale, da lagen sie mal 0-6 zurück, haben es dann doch noch geschafft aufzuholen. Wie funktioniert das?
Ich habe 2018 angefangen, mental genauso hart zu arbeiten wie in der Trainingshalle. Zu jeder Trainingseinheit auf der Matte oder im Kraftraum habe ich eine mentale Einheit noch gemacht. Und ich habe mich auf diese Extremsituation vorbereitet. Ich habe mein zusammen mit zwei Supermentaltrainern und ich habe meinen Kopf darauf programmiert, in Extremsituationen zu funktionieren. Und
wie funktioniert das Programmieren des Kopfes?
Wie ist konkret? Ja, also man muss sich was vorstellen, man muss wieder an die Anfänge gehen. Man muss sich bewusst machen, warum man das alles macht. Ja? Ich habe immer gesagt, ich kämpfe, der Sinn für mich ist, ich möchte meine Familie, jetzt meine kleine Tochter, mein Trainer, mein komplettes Umfeld stolz machen und ich möchte was hinterlassen. Ich möchte eines Tages, was jeder von uns wird, eines Tages von diesem schönen Erde verschwinden und ich möchte was hinterlassen, wo die Menschen positiv darüber reden. Genau das ist es und das ist einfach, das macht mich unglaublich stolz.
Jahresrückblick 2019 mit Laura Wrede. Die war Mitte Februar Leutegast von Nicole Köster, studierte Wirtschaftswissenschaftlerin, eine Frau, die allerdings eine ganz andere, einen sehr ungewöhnlichen Weg genommen hat in einem vergleichsweise exotischen Land. Laura Wrede arbeitet seit 7 Jahren als Falknerin in Katar. Zwei Dinge, sagt sie, waren bei ihrer Entscheidungsfindung nicht verhandelbar.
Kann ich dort als Frau Auto fahren? Weil das kennt man ja so aus Saudi-Arabien, dass das nicht geht.
Konnte man bis vor kurzem nicht, ja.
Konnte man bis vor kurzem eben nicht. Und da war die Frage, wie ist das in Katar geregelt? Und die zweite, kann ich meinen Hund mitnehmen ohne Quarantäne? Und als das geregelt war, bin ich gleich los, genau, und dorthin gezogen. Und wie gesagt, da mich die Jagd immer fasziniert hat, habe ich mich dort gleich in diese Falknerei in der Wüste verliebt.
Und dennoch ist Katar ja ein Land, was eingeschränkt ist in freier Meinungsäußerung. Das Internet unterliegt der Zensur. Wie haben Sie das dort erlebt?
Diverse Seiten sind einfach manchmal zensiert. Es könnte sein, dass sogar SWR1 zensiert ist für keinen genauen Grund, weil das einfach durch Computerraster geht. Und dann kann man anklicken und sagen, man möchte die Seite wieder geprüft haben und frei bekommen haben. Es werden immer noch die Fotos von Frauen in Bikinis aus Magazinen werden mit dem Edding zensiert. Also da wird immer drüber gemalt. Aber ich muss sagen, in der ganzen Zeit hat man jedes Jahr gemerkt, wie die offener und viel toleranter geworden sind. Und besonders mit der Blockade ist das irgendwie sehr interessant, hat es den kompletten Gegeneffekt, dass sie viel offener sind und dass sie jetzt merken, wie die Meinung ihrer Mitmenschen wichtig ist und wie die in dem Fall sogar positiv war.
Ja, seit 2017 gibt es die Blockade der Nachbarländer, Saudi-Arabien und auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Und ist es da vielleicht auch eine gewisse Notsituation, sich zu öffnen? Kann das damit zusammenhängen? Also gerade heute trifft sich ja auch die deutsch-katarische Wirtschaftskommission in Berlin. Es heißt, man will in den nächsten 5 Jahren 35 Milliarden Euro in Deutschland investieren.
Zuerst sah das aus wie eine komplette Notsituation und so haben das auch die Nachbarländer erhofft, dass Katar aufgibt und die das sozusagen einnehmen können. Aber was ich in dieser Zeit beobachten konnte, ist, dass Katar immer stärker geworden ist. Und wie gesagt, die Meinungsfreiheit, die haben das nie so richtig bewertet und jetzt verstehen sie den Wert. Und die Menschen sind jetzt extrem zufrieden mit ihrer Regierung. Das spricht sehr, sehr viel für dieses kleine Land, weil es ist schon, also es ist unglaublich. Also wenn man sich das vorstellt, ist es einfach wie wenn die ganze EU plötzlich gegen Deutschland ist und alle von einem Tag auf den anderen alle Grenzen geschlossen sind.
Leon Winscheid ist Psychologe, Jungunternehmer und bundesweit bekannt geworden deshalb, weil er vor 4 Jahren bei Günter Jauch 1 Million gewann, sich anschließend ein Schiff kaufte und es auf den Namen MS Günther taufte. Inzwischen hat er auch sein erstes Bühnenprogramm mit dem Titel Altes Hirn, neue Weltpsychologie absolviert, in das auch seine Gedanken zum Thema Langeweile eingeflossen sind.
Die Langeweile erfüllt 2 ganz zentrale Funktionen und das ist eben mit allen diesen alten Gefühlen, die wir heute kaum noch zulassen, in unserem Kopf so. Nehmen wir mal das Beispiel Schmerz. Also wenn ich mich verletze, dann signalisiert mein Körper mir über den Schmerz, dass etwas nicht stimmt. Über die Langeweile signalisiert mein Kopf mir, dass etwas nicht stimmt. Also Langeweile ist im Grunde genommen wie ein Kompass. Wenn ich mich auf dem Holzweg befinde, wenn ich etwas tue, das mich nicht erfüllt, das mich nicht voranbringt, das mich nicht glücklich macht, dann fühle ich mich gelangweilt. Ersticke ich jetzt die Langeweile im Keim, weil ich sofort Netflix anmache oder mein Handy zücke, dann fehlt mir dieses Korrektiv. Und der 2. ganz wichtige Punkt von Langeweile ist, dass es wirkt wie ein Booster für unsere Kreativität. Also man kriegt so einen richtigen Anschub. Denn die Gedanken kommen wirklich sprichwörtlich in Irrungen und Wirrungen, in Gefilde im Kopf, in die man sonst gar nicht mehr käme. Also Langeweile ist laut Kreativitätstests wirklich förderlich. Leute, die sich erst langweilen und dann eine Kreativitätsaufgabe bekommen, schneiden besser ab.
Haben ja auch viele Künstler in der Musik, die dann sagen, ich musste erst mal runterkommen, mich mit gar nichts beschäftigen. Die gehen dann auf Reisen, suchen sich eine Auszeit. Also wie kann denn im Alltag eine gute Langeweile aussehen? Reichen da schon 10 Minuten hinsetzen, nichts machen?
Man kann natürlich sich hinsetzen, wir haben das am Anfang besprochen, und im Telefonbuch Nummern ablesen. Noch viel besser ist es aber, wenn man sich wirklich vergegenwärtigt, dass man Langeweile zulassen muss. Also es kommt auf den Punkt dazwischen an. Sie kommt von alleine und sie geht von alleine. Die Zeit dazwischen, dieses Aushalten, das muss ich mir wieder antrainieren und mir bewusst machen, dass das nichts ist, was sofort weg muss. Schmerzen sind wichtig für den Körper und Langeweile ist wichtig für den Kopf, auch wenn das Gefühl bzw. die Schmerzen jeweils nichts Schönes sind.
Was Kreatives haben Sie denn zuletzt in Ihrer Langeweile entdecken dürfen?
Ich fahre immer ganz viel Bahn und in der Bahn ist es ja so, dass man gezwungenermaßen oft das Handy eigentlich nur ausmachen kann, weil es keinen Empfang gibt. Und das ist für mich immer so ein Moment, wo ich anfange, ganz viele Gedanken, und dann merke ich auch immer, was da für ein Chaos in meinem Kopf ist, ganz viele Gedanken zu sortieren. Und ich hatte jetzt in letzter Zeit so ein bisschen den Punkt, dass in der Firma sehr vieles super gut funktioniert, wegen einem großartigen Team, und dass wir neue Impulse brauchen. Und jetzt tüfteln wir an einer ganz neuen Idee, die zumindest bei mir auf so einer langweiligen Bahnfahrt sehr gereift ist.
Der Amoklauf von Winnenden und Wendlingen, eine unfassbare Tragödie mit 15 unschuldigen Opfern. Am 11. März hat sich diese Katastrophe zum 10. Mal gejährt und deshalb hatten wir in diesem Jahr 2 Gäste. Zum einen Jens Rabe, der als Anwalt betroffene Eltern vertrat im Prozess gegen den Vater von Tim K. Zum anderen Gisela Meyer, die an diesem 11. März 2009 ihre Tochter Nina verlor, die Referendarin war an der Albertville Realschule.
Die ersten Monate danach waren definitiv eine unglaubliche Achterbahnfahrt. Ich musste erst einmal überhaupt wieder Boden unter den Füßen bekommen.
Wobei vermutlich dann diese neue Lebensrealität und Lebensnormalität mit dem, was davor war, auch nicht so schrecklich viel zu tun hatte.
Eine Rückkehr gibt es überhaupt nicht. Es gibt eine Aufforderung, ein neues Leben zu beginnen. Nur ist das eben nicht aus eigenem Wunsch entstanden, sondern das ist völlig unfreiwillig, einfach durch Konfrontation mit der Situation, die es gab.
Was damals passiert ist. Jens Rabe, als Anwalt haben Sie mit vielen Angehörigen zu tun gehabt, mit Angehörigen von Opfern. Was die Ihnen erzählt haben, deckt sich das mit dem, was Frau Meyer gerade geschildert hat?
Es deckt sich vollkommen. Auch die Mandanten, die ich vertreten habe, schildern, dass sie sich eigentlich aus dem Leben geworfen gefühlt haben und unheimlich viel Mühe hatten, unheimlich viel Energie aufwenden mussten, um in das normale Leben zurückzukommen, um ein gewisses Stück Normalität wiederzuerlangen, auch im Alltag.
Frau Meyer, Sie haben damals bei dieser ersten Sendung vor fast 10 Jahren gesagt, Sie haben auch sehr viel an Hilfe und Solidarität erfahren. Hat sich das über die Jahre hinweg gehalten oder hat sich das dann irgendwann auch verändert?
Es hat sich verändert und es hat sich erhalten. Das heißt, Es gab einige Menschen, die, sagen wir mal, durch die Attraktivität des Augenblicks, durch den momentanen Schock sehr geneigt waren, dazu zu kommen, Hilfe anzubieten. Das sind aber diejenigen, die sich genauso schnell dann wieder abwenden. Und es gab einige, die sind bis zum heutigen Tag schlicht da. Sie nehmen Anteil. Das sind die, die man heute echte, gute oder wahre Freunde nennt, die Teil des eigenen Lebens geworden sind.
Sind bedingt durch diese traurige und dramatische Geschichte auch Freundschaften entstanden?
Es sind Freundschaften entstanden und Freundschaften zerbrochen. Aber ich gehe davon aus, dass das wohl auch nicht die echten Freundschaften waren.
Jens Rabe, weckt sich das auch in diesem speziellen Fall mit dem, was Frau Meyer gerade erzählt hat?
Ja, das kann ich bestätigen. Viele berichten mir, dass es schmerzhaft war zu erfahren, dass irgendwann, und zwar schon nach 4 oder 6 Wochen, was ja nicht eine lange Zeit ist, sich die ersten Freunde abwandten, weil sie sagten, jetzt reicht's doch dann, jetzt komm mal wieder auf die Beine. Man muss doch jetzt nun auch nicht jeden Tag traurig sein. Oder es kam Plattitüden wie, das Leben geht weiter, die Wunden heilen schon. Und es ist natürlich nicht aushaltbar in so einer Situation. Und von diesen Freunden muss man sich dann vielleicht auch trennen. Und so war's.
Ines Geipel war in diesem Jahr in Leute zu Gast bei Nicole Köster, ehemalige DDR-Leistungssportlerin, die für ihren Kampf gegen das damalige Staatsdoping der DDR und für die Opfer dieser Körperverletzung das Bundesverdienstkreuz erhielt. Kurz vor der Sendung kam aktuell die Meldung, dass es bei der Ski-WM in Österreich zig Dopingfälle gegeben hat und der deutsche Sportmediziner Marc Schmidt aus Erfurt verhaftet wurde.
Es hat mich nicht überrascht, also dass der Wintersport ein großes Problem hat. Und mit Johannes Dörr hatten wir ja auch jemanden, der darin sehr klare Aussagen gefahren hat in den letzten Wochen. Die waren unmissverständlich. Also, dass das Ganze auch Richtung Erfurt ging, war auch nicht besonders neu.
Beim Doping muss natürlich auch immer die Frage gestellt werden, wissen die Sportler davon? Passiert es unwissentlich? Wie ist Ihre Einschätzung?
Naja, Sie wissen, dass ich mich sehr lange mit dieser Thematik befasst habe. Ich mache einen ziemlichen Unterschied zwischen dem Zwangsdopingsystem im Osten zu DDR-Zeiten ab 74, Staatsplan 14.25. Wir haben da sehr viele Betroffene, sehr viele Geschädigte, mittlerweile an die 3000, die sich bei uns gemeldet haben. Aber gleichzeitig ist auch klar, dass der Übergang von einem Zwangssystem zu einem Systemzwang, ja, also dass wir es nicht schaffen, ein Maximum an Schutz gegenüber den Athleten wirklich quer durch die Verbände, quer durch den organisierten Sport hinzukriegen. Deswegen finde ich diesen Ansatz, den jetzt die aktiven Athleten um Max Hartung und Sege Klessner gehen, so einen rechtsverpflichteten Athletenschutz wirklich durchzubringen, das finde ich den absolut richtigen Ansatz.
Dennoch muss ich die Frage nochmal wiederholen, denn der sind Sie ausgewichen. Ja. Wissen die Sportler, dass sie gedopt werden oder passiert es unwissentlich? Wie ist Ihre Einschätzung?
Auch da nochmal, ja, die Historie anschauend, wenn Sie die DDR-Geschichte anschauen, dann kriegen die Athleten Tabletten. Jedes Kind weiß, ob es eine Tablette nimmt oder nicht. Wenn es die Information nicht hat, okay, du nimmst die Tablette und kriegst in 20 Jahren den dicken Krebs, ja. Und das ist ja über Prozesse auch geklärt worden, diese vorsätzliche Körperverletzung an den Athleten. Zu DDR-Zeiten. Gleichwohl haben wir aktive Athleten. Die Freiburg-Studie ist immer noch nicht da, wo es eine Entscheidung gibt, meinetwegen in Frankfurt am Main. Ich bin toller Zehnkämpfer und fahre nach Freiburg und lasse mich chemisch einstellen. Ich glaube, da ist die Frage von Opfer und Täter, stellt sich da anders.
Eins gehört. SWR 1.